Schönen guten Abend an alle unsere Zuseher. Ich begrüße auch alle unsere Gäste vom Verein Perlenschnur, ganz besonders unseren Hauptgast heute, die Christa, die uns mit einem sehr breiten, sehr spannenden Thema, wo es unter anderem um die Seele gehen wird, heute ich nehme an, unser Horizont wieder um einiges erweitern wird. Und ich darf am besten das Wort gleich an die Christa weitergeben. Und ich nehme an, die meisten unserer Zuseher kennen dich bereits. Für die wenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, ein paar kurze Worte zu dir. Und dann am besten steigen wir direkt ins Thema ein.
Ja, danke, mache ich. Ja, also zu mir, ich habe 9 Bücher von meinem verstorbenen Mann bisher rausgebracht, dann ein erstes eigenes, Aeon und Archonten, Urenergien erkennen und nutzen, und habe auch mich ganz intensiv gerade mit dem Thema befasst, das Thema Seele und Geist und so weiter. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Leute oft diese Begriffe gar nicht zuordnen können. Viele bringen den Begriff Geist zum Beispiel mit dem Verstand oder mit unserem normalen Verstandesdenken gleich, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Es geht hier tatsächlich um die unterschiedlichsten Schwingungsebenen. Wir sind als Menschen dreifache Wesen. Das heißt, wir haben ein eigenes Geistfeld oder Gabi würde sagen, das sind Wirbel, ineinander verschachtelte, aber es ist halt für die meisten, die können erstmal mit dem Wort Feld mehr anfangen, aber es ist natürlich nichts Flaches, also wie ein Blumenfeld, sondern man muss sich das vorstellen, letztendlich ist es auch ein, es sind wahrscheinlich unendliche Wirbel, weil es eben in die göttlichen Felder geht. Und das ist letztendlich unsere Anbindung an Gott, die die indische Philosophie spricht da vom Akasha-Feld oder sie sagen, glaube ich, auch Akasha-Feld. Auch das wird oft, ich benutze das Wort sehr ungern, weil es auch für viele andere Dinge benutzt wird, was nicht dem ursprünglichen, der ursprünglichen Bedeutung entspricht. Vielleicht erkläre ich es so, da ist die Schwingung oder die Drehung des Wirbels am allerstärksten. Das heißt, es ist die stärkste Bewegung, die es überhaupt gibt. Die schnellste, nicht die stärkste, die schnellste Bewegung, die es überhaupt gibt, das ist der Geist. Und der wird dann immer weiter runtergebremst. Vielleicht kann man es so ganz gut erklären. Dann kommen wir später in diese feinstofflichen Ebenen rein, und dazu gehört unsere Seele. Ich hatte gestern einen kurzen Austausch mit jemandem, der meinte, Seele ist das Höchste, aber der Geist steht über der Seele. Und ich gehe da gleich noch stärker drauf ein, damit man das erkennt. Die Seele ist eigentlich etwas, das letztendlich sich mit unserem Körper verbindet. Es ist ein Bindeglied zwischen dem Körper oder unserem Leib. Ich benutze lieber das Wort Leib, weil der Körper ist eigentlich was Totes, der Leib ist das Lebendige. Obwohl wir es nicht mehr gewohnt sind, dieses Wort zu benutzen. Ich benutze es lieber. Und die Seele ist die Verbindung zwischen Leib und Geist. Und die Seelen sind schon individuell. Geist ist allumfassend. Geist ist alles zusammen. Es gibt nichts außerhalb, ist außerhalb vom Geist. Aber um in der Polarität, wie die Materie ist, zu wirken, um dort etwas zu tun, dort etwas zu gestalten, zu schöpfen, müssen wir individuell sein, weil da kommt es auf die Vielfalt an. Komme ich aber gleich nochmal drauf. Also letztendlich ist die Seele die erste Individuation, also das erste vom Allem nicht abgetrennt, es ist verbunden damit, aber es ist nicht mehr alles. Es ist nur noch, es ist erstmal eins. Und der materielle Körper, da kommt dann diese individuelle Persönlichkeit zum Tragen. Diese Vereinzelung, ich mag gar nicht dieses Wort Individuation, diese Vereinzelung des Menschen hat einen ganz großen Vorteil. Wenn alles gleich wäre, wenn alles eins wäre, würde nicht in unendlich vielen Ebenen experimentiert, ausprobiert und so weiter. Je mehr, je vielfältiger wir sind und jetzt benutze ich doch das Wort individueller, wir agieren innerhalb der Materie, umso breit gefächerter ist auch das, was letztendlich reinkommt. Alles, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen, wird in unserem feinstofflichen Bereich gespeichert. Und zwar, Rudolf Steiner nannte das so unsere einzelnen Leiber, also der Astralleib, Kausalleib und so weiter und so fort. Die beiden, die ich gerade genannt habe, die haben am stärksten mit unserer Persönlichkeit zu tun, gehe ich nachher noch drauf ein. Und da wird alles, wird unsere direkte, unsere Persönlichkeit gespeichert. Also alles, was wir denken, was wir fühlen, was wir sagen, was wir tun, wird dort gespeichert. Ja, warum überhaupt? Dazu erzähle ich mal eine kleine Geschichte. Mein Sohn hat mich mal gefragt, was kann der Mensch, was zum Beispiel feinstoffliche oder geistige Wesenheiten nicht können, innerhalb der Materie? Ich konnte ihm damals so auf Anhieb keine Antwort geben. Ich habe mich dann abends ins Bett gelegt und habe diese Frage gestellt. Ich spreche tatsächlich mit dem göttlichen Geistfeld, mit Gott, mit die innerirdischen sprechen von Martha. Und ich habe dann gefragt, was können wir, warum überhaupt der Mensch, ja, warum existieren wir überhaupt? Und dann kam, als Antwort kamen Bilder. Bilder, die eigentlich sehr, sehr schön waren, die eigentlich uns in allen Situationen gezeigt haben, wo wir die Materie genießen, wo wir Gefühle entwickeln hier innerhalb der Materie, auch freudvolle, sehr, sehr freudvolle Gefühle. Zum Beispiel sah ich dann Bilder von einem Kind, was im Winter mit einem Schlitten den Berg runterfährt und dabei jauchzt und sich freut. Ich sah Erwachsene, die an einem heißen Sommertag vom Baum in einen kalten Bergsee sprangen. Und mir kamen dann auch die Gefühle dazu. Ich sah ein Ehepaar, das gerade ihr Baby geboren hat, mit den gesamten Gefühlen und so weiter. Also es kamen ganz, ganz viele Bilder bei mir an. Und die Aussage, die Gefühle sind es. Das heißt, auch wenn wir es nicht mehr wissen, wir sind in die Materie gegangen, um Gottes Schöpfung einfach zu genießen. Und wenn ich dann darüber nachdenke, was wir wirklich tun, da ist das weit davon entfernt. Was schenken wir für Gefühle diesen göttlichen Feld, ja, oder dem All-Eins, könnte man es vielleicht sagen. Was schenken wir für Gefühle dem All-Eins in unserer normalen Welt, in unserer normalen Arbeit, in allem, was wir tun? Wie viel davon sind freudvolle Gefühle und wie viel davon sind Gefühle von Not, Leid, Ärger, Wut und so weiter und so fort? Sollte sich jeder mal fragen. Unsere Welt, unsere künstlich aufgebaute Welt, in der wir leben, ist nicht dazu angetan, diese Materie zu genießen. Und daran sollten wir ganz, ganz dringend arbeiten. In den Talus-Büchern steht dazu noch ein bisschen mehr. Also die mein Mann Alf Jasinski aufgeschrieben hat, dort hat er seine Gespräche mit Innerirdischen notiert. Da steht drin, dass wir auch in die Materie gegangen sind, um Gottes Schöpfung weiterzuführen. Das heißt, wir wären in der Lage, wenn wir in unserer Mitte, in unserer Stärke sind als Menschen, uns einen Stern im Universum auszusuchen und dessen feinstoffliches Feld zu gestalten durch unsere Ideen, durch unsere Vorstellungen, dort eine Flora und Fauna anzulegen, sodass dieser unbelebte Planet, wir haben ja unendlich viele unbelebte Planeten im Universum, sodass wir uns selber den Planeten schaffen, auf dem wir irgendwann mal inkarnieren wollen, wenn wir von der Erde gehen oder wenn die Erde voll ist. Wir könnten, es spielt überhaupt keine Rolle, wenn wir uns vermehren, wenn wir uns auch ganz stark vermehren, wenn wir in unserer Kraft wären und solche Dinge schaffen könnten. Wir bräuchten nicht unbedingt dann auf der Erde wieder zu inkarnieren. Brauchen wir eh nicht, aber das hat auch, das ist nicht so ganz einfach, da komme ich dann später nochmal drauf. Ich wollte das nur sagen, so als Beispiel. Wir könnten unendlich viel tun und was machen wir? Wir denken, wir sind hier zum Arbeiten oder Strafplanet oder was ich sonst noch alles höre. Dabei ist unser Planet was Wunderschönes, der uns eigentlich enorm viele großartige Gefühle entlocken könnte. Bringt uns dann überhaupt, oder was bestimmt, wie wir inkarnieren? Ich habe eben gesagt, wir haben verschiedene Felder oder Leiber. Bruder Steiner sprach, wie gesagt, von Leibern. Dem Astralleib zum Beispiel. Unseren Astralleib, das ist, wie gesagt, ein Teil der Seele, muss man sich vorstellen, wie so eine riesengroße Festplatte vom Computer. Und dort wird alles, was ich in diesem Leben schon vor der Geburt erlebe, höre, sage, denke, fühle und tue, wird gespeichert. Und am Ende unseres Lebens bestimmt der Inhalt dieser Festplatte Astralleib, wie wir in unserem nächsten Leben inkarnieren. Der bestimmt unsere nächste Inkarnation. Das bedeutet, wir haben ständig Einfluss auf unsere nächste Inkarnation. Unsere Seele entscheidet nichts mehr, wenn wir gestorben sind, sondern das passiert jetzt im Hier und Jetzt. Und wir können hier und jetzt auch unsere nächste Inkarnation, eine sehr freudvolle Inkarnation, vorbereiten, wenn wir an uns arbeiten. Es gibt ein zweiter Leib, der für die Inkarnation zuständig ist. Das ist der Kausalleib. Unser Astralleib ist nämlich nur, der existiert nur für uns, für unsere jetzige Persönlichkeit. Nach unserem Tod wird dieser aufgelöst und wenn die Seele wieder inkarniert, bekommt sie einen neuen Astralleib, weil der nur dieser einen Persönlichkeit, die wir jetzt sind, entspricht. Der Inhalt geht nach dem Tod in den Kausalleib über. Das ist also die langfristige Speicherplatte. Das heißt, dort sind all unsere Inkarnationen, die wir jemals hatten, gespeichert. Und die Mischung davon, ja, wie sieht das heute aus, bestimmt, wie wir demnächst inkarnieren. Die Seele sucht dann nur noch die entsprechenden Bedingungen für unsere nächste Inkarnation aus. Die Seele schafft auch den Körper. Das heißt, wenn ich irgendwelche Erfahrungen machen möchte, oder nein, nicht machen möchte, die nach meiner Festplatte entsprechend machen muss, und die erfordern, dass ich eine Erfahrung mache, zum Beispiel auch von der Behinderung, dann erschafft die Seele tatsächlich auch diese Behinderung. Unsere Biologen wundern sich oft, weil es existiert ja die These, dass sich immer das gesunde Gen durchsetzt. Demnach dürfte nie eine Erbkrankheit auftreten, weil eine Erbkrankheit bedeutet ja, dass sich das von beiden Elternteil das kranke Gen durchgesetzt hat und nicht das gesunde. Denn es ist selten, dass beide Eltern die gleiche Erbkrankheit in ihrer Genetik haben. Und letztendlich liegt es tatsächlich daran, dass die Seele unseren Körper schafft, entsprechend unserer Riesenfestplatte Kausalfeld. Sagt schon der Name, Kausalfeld setzt Kausalitäten für unser nächstes Leben. Ja, ich höre oft so Dinge, dass der Mensch durch Not oder durch generell durch Leid wächst und weiterkommt und so, da was richtig ist, aber es ist nicht von Anfang an so geplant gewesen, sondern es liegt, dass das so ist im Augenblick, dass unsere Welt so schlimm aussieht, liegt daran, dass wir über Jahrtausende programmiert wurden, nicht mehr Schöpfer zu sein, sondern einem System zu dienen. Wir sind nur noch Diener eines Systems und nicht mehr Schöpfer unserer eigenen Welt. Und können wir uns daraus lösen, werden wir zum Schöpfer unserer Welt, unseres Umfeldes und so weiter. Am besten lernt man, damit umzugehen, wenn man immer wieder, wenn einem was passiert, sich selber fragt, warum ist mir das jetzt passiert? Das hat immer mit einem selber zu tun. Egal, was mir begegnet, was geschieht, es hat mit mir selber zu tun. Es gibt einen russischen Heiler, auf den habe ich schon mal was von gesagt, oder auch mein Sohn, als der hier den Vortrag hatte, kann ich immer wieder darauf verweisen, Sergei Lazarev, der war in Russland oder ist in Russland ein enorm erfolgreicher Heiler, der hat sich aber zurückgezogen. Er sah die feinstofflichen Ebenen des Menschen oder die feinstofflichen Leiber. Und er hat gesehen, dass jeder Gedanke, also normalerweise sind diese feinstofflichen Ebenen, haben die eine gewisse Ordnung. Die sind tatsächlich ordentlich. Ja? Und sobald wir einen Gedanken haben, der nicht gut für uns ist oder ja, wenn ich mich über die Nachbarin ärgere und so weiter, dann verändert sich diese feinstoffliche Struktur in meinem Astralfeld sofort, und zwar zum Unharmonischen hin. Der konnte das alles sehen. Und deswegen müssen wir uns ganz dringend überlegen, schon alleine, was wir denken. Anastasia sprach ja nicht von ungefähr von der Reinheit der Gedanken, wie wichtig die ist. Und das wird von Lazarev da sehr schön bestätigt. Und Lazarev zeigt auch auf, dass wirklich alles, was uns passiert, spiegelt sich in unserem Astralleib wieder. So in diesen Strukturen, die er dort sieht. Und das alles gehört zur Seele. Zur Seele ist natürlich noch mehr. Die Seele hat noch einen Seelenkern. Das ist das, was bis zum Schluss immer da ist mit dem Kausalfeld. Und irgendwann, wenn man nicht mehr inkarniert in dem göttlichen All-Eins eingeht. Viele denken, wir müssen inkarnieren, ja. Solange wir noch Dinge in unserem Kausalleib ungelöst haben, müssen wir so lange inkarnieren, bis wir das alles gelöst haben. Doch wenn das alles gelöst ist, dann dürfen wir inkarnieren, so oft wir wollen und wo wir wollen und wie wir wollen, dann sind wir völlig frei davon. Und viele sagen, ja, warum überhaupt? Ich habe dann die Gedanken, dass es unendlich viel zu entdecken gibt, unendlich viel Schönes gibt. Das Universum ist was Wunderschönes. Und ich kann mir vorstellen, dass ich einfach aus Lust am Tun, aus Lust am Schöpfen, aus Lust am Entdecken hier auch freiwillig inkarnieren würde. Aber das ist meine persönliche Sicht dazu. Ja, gibt es Absprachen der Seelen? Ich habe mir hier so ein paar Fragen aufgestellt, die mir immer wieder gestellt waren. Das heißt, dass man nach dem Tod sich irgendwas abspricht und auch vor allen Dingen auch in die Richtung Täter-Opfer. Letztendlich ist das nicht nötig, weil dieses Täter-Opfer, das programmieren wir uns schon in diesem Leben, hat ganz viel mit unseren Gedanken zu tun. Wenn es Absprachen gibt, dann sind die auch jetzt in diesem Leben schon passiert. Danach, nach unserem Tod, passiert da nichts mehr. Ich habe Alf, meinen gestorbenen Mann, gefragt. Ich hatte mit ihm lange nach seinem Tod noch telepathischen Kontakt, habe viel mit ihm gesprochen, habe ihm viele Fragen dazu gestellt. Und ich habe ihn dann auch gefragt, was machst du jetzt? Und er hat gesagt, ausruhen, mehr nicht. Es ist einfach nur sein und es ist schön. Ich habe ihn dann auch gefragt, wo gehst du hin oder wo bist du? Ja, sind alle in der gleichen Ebene, alle Seelen oder was ist? Und er hat mir dann erklärt, nein, jede Seele geht in den Bereich, dem derzeitigen Bewusstseinszustand der Persönlichkeit, die vorher inkarniert war, entspricht. Das heißt, wenn jemand sich der Kirche unterstellt, dann geht er tatsächlich in einen Bereich, die der Kirche entspricht. Und wenn jemand ein höheres Bewusstsein hat, der geht in einen anderen Bereich. Das heißt, die Seelen leben nicht oder existieren dort nicht so nebeneinander her wie wir, sodass alles gleichzeitig ist, sondern sie sind wirklich in einem Bereich, der ihrer Schwingung entspricht. Das hat mit der Schwingung zu tun oder mit dem Wirbelfeld oder Wirbelbereich zu tun, der dem eigenen Bewusstsein entspricht. Ja. In den Talus-Büchern stand dann unter anderem noch, dass ein menschlicher Leib nicht nur eine Seele beherbergen kann. Das heißt, die Seelen sind eh nicht in uns, sie sind um uns. Ja? Aber dass ein menschlicher Leib nicht nur eine Seele beherbergen kann, sondern mehrere, das kann, das liegt, hängt dann oder liegt dann an einer bestimmten Aufgabe, die der Mensch hat. Seelen können sich nämlich Begleiter holen. Das heißt, Seelen, die, wenn sie eine sehr schwere Aufgabe haben, komplizierte Aufgabe, dürfen die sich auch mit anderen Seelen nicht abschreiben. Sie dürfen sie einladen, mit zu inkarnieren. Entweder vollständig fürs ganze Leben oder nur für einen gewissen Zeitpunkt. Das fand ich sehr, sehr spannend, steht in den Talos-Büchern. Und da steht unter anderem, dass Jesus zum Beispiel 12 Seelen beherbergt hat und nicht nur eine. Und weil er eben diese die schwere Aufgabe hatte und die anderen Seelen haben ihn dabei unterstützt. Es ist aber dann immer nur eine Seele, die quasi das Sagen hat, also die bestimmt, wo es lang geht. Die anderen sind nur Gäste in dem Körper. Ich weiß nicht, ob man es spürt, aber es kommt vor. Es kommt aber auch vor, dass es gibt Menschen, die gar keine vollständige Seele mehr haben. Das ist eine Katastrophe für den Körper, weil weil die Seele nicht mehr so zum Tragen kommen kann in dem einzelnen Menschen. Das ist passiert unter anderem, dass irgendwelche von der dunklen Seite dachten, wenn sie ihre Seele aufspalten in 1000 Stücke, 1000 Teile und in 1000 Menschen inkarnieren, dass sie dadurch mächtiger werden. Das Gegenteil ist der Fall, weil so ein Tausendstel Seele kann in einem Menschen überhaupt nicht zum Tragen kommen. Und Anastasia spricht ja auch von Biorobotern. Und solche Menschen sind letztendlich Bioroboter, weil sie keinerlei Persönlichkeit mehr haben. Die sind, man spürt aber auch, wir empfinden diese Menschen als seelenlos. Die gehen ihren Weg, haben kein Gewissen, weil die Seele ist unser Gewissen oder schafft unser Gewissen. Und wir spüren sie alle. Wir spüren sie alle, diese Menschen. Haben kein eigenes, letztendlich auch keinen eigenen Willen. Sie sind Marionetten, aber sie sind, können auch Marionetten sein auf den höchsten Ebenen. Ja, also auch Staatschefs und so weiter. Kann sich jeder selber ausrechnen, wen er da alles als seelenlos empfindet. Die haben tatsächlich, die sind arm dran, die haben tatsächlich nur einen winzigen Anteil Seele. Alf hat, als er das hörte, sich damals sehr erschreckt und hat gesagt, was können wir da tun? Und dann wurde ihm gesagt, ihr könnt gar nichts tun. Das ist eine Aufgabe der höheren Geistwesen. Dazu gehören zum Beispiel die Seraphim, wie sie in der Bibel bezeichnet werden. Also es sind sind geistige Wesen, oft aus den höchsten geistigen Ebenen oder geistigen Bereichen, die dann diese Seelen wieder zusammensetzen. Für die Menschen, die das haben, ist das letztendlich, oder nicht für die Menschen selber, sondern für die Seelen ist das eine Katastrophe, was da geschieht. Aber der Mensch hat den freien Willen und darf oder kann auch so etwas ausprobieren und tun. Ja, eine ganz spannende Sache fand ich in einem der Tagebücher von Alf ging es um Grundsignaturen der Seelen. Der Alf hat ja immer wieder Fragen gestellt und man hat ihn ja auch dazu gebracht, dass er diese Bücher veröffentlichte, obwohl er es arge Bedenken hatte. Und er hat dann auch mal gefragt, ja, warum ich? Ja, und da hat man ihm gesagt, weil du eine Königssignatur hast, deine Seele als Grundsignatur. Und diese Königssignatur ist eigentlich eine Diener-Signatur. Ein König sollte eigentlich der Diener seines Volkes sein. Und dass er das Ganze veröffentlicht oder dass er damit an die Öffentlichkeit geht, ist seine Form, seine Königs- oder Diener-Signatur nach außen zu tragen. Und diese Signatur trägt man durch alle Leben hindurch als Grundsignatur. Was man, das heißt nicht, dass man das da beruflich was mit zu tun haben muss oder sonst irgendwas. Es hat was mit dem zu tun, wozu die Seele sich vor ihrer ersten Inkarnation entschlossen hat. Es gibt so unterschiedliche Grundsignaturen. Und das heißt nicht, dass Alf immer König war oder ist, ganz im Gegenteil, sondern es geht wirklich da bei dieser Königssignatur um die dienende Signatur. Als er mir das erzählte, ist mir eine Idee gekommen, weil ich habe mich als junge Frau immer gewundert, dass die Leute, wenn mich Leute kennenlernten, und nicht wussten, was ich beruflich machte, haben ganz viele gesagt, du bist eine Lehrerin. Und dann habe ich immer gesagt, nee, ich bin keine Lehrerin. Ich würde auch nie eine Lehrerin sein wollen, weil ich habe die Schule abgelehnt, massiv abgelehnt. Ich habe mich da sogar gegen gewehrt, gegen diese Idee, dass die denken, ich könnte Lehrerin sein. Und aber im Laufe meines Lebens vor allen Dingen als Alf das dann sagt, da habe ich gedacht, das könnte meine Grundsignatur sein. Und letztendlich tue ich im Augenblick genau das, was meiner Grundsignatur entspricht. Nicht vor einer Schulklasse, sondern hier zum Beispiel heute Abend. Also kann jeder für sich mal überlegen, was er so als Grundsignatur hat. Die kann man völlig, völlig unterschiedlichen Variationen ausleben. Da gibt es unendlich viele Variationen, diese Grundsignatur auszuleben. Ja. Weiß ich, wenn das Fragen sind zwischendurch?
Gabi hat sich gemeldet.
Ja.
Zu dem Thema Walter Hasselmann könntest du auch viel reden. Bestimmt hörst du das auch vor, Ingrid, ne? Also die Walter Hasselmann hat genau Bücher zu diesen Themen geschrieben, was die Grundsignaturen betrifft. Sie hat es Seelenrolle genannt.
Ah ja, ja, das kann sein, ja.
Wunderbar, alles genau beschrieben.
Ah, okay.
Und da hat sie zum Beispiel auch
geschrieben. Das heißt von Grundsignaturen.
Ja, ein anderer Begriff dafür.
Ja, genau.
Da hat sie am Schluss sogar ein bisschen...
Seelenrolle passt auch gut, finde ich.
Ja, eine Liste gemacht von Berühmtheiten, wo drin steht, wie viele Seelenanteile, wie hast du das genannt, Ingrid? Seelen,
was ich weiß, du jetzt gesagt
hast? Was hat die Christa gerade gesagt? Mehrere Seelenbegleiter, das ist sowieso normal, aber manche werden schon mit so einer Gruppe geboren, wie Jesus mit 12 Seelen. Hat die für Putin, für alle möglichen Leute schon die Seelenanzahl hingeschrieben?
Ja, in den Büchern stehen auch solche Zahlen in den Talus.
Ja.
Also das wird auch einige erfahren.
Ja. Ja, denn sonst wären die Leute nicht berühmt, wenn sie nicht solche Aufgaben hätten. Und da brauchen die auch Hilfe. Und das ist dann sozusagen ein besonderes Potenzial.
Ja, genau.
Und natürlich gibt es nicht nur die Seelenrolle, sondern auch das Seelenalter. Das ist eine zweite Dimension und das ist jetzt wieder ein anderes Thema, dass sich die Seelen auch entwickeln, dass man da ganz junge Seelen hat und ältere und reife Seelen und alles sowas, ja. Und dass man dann also eine gewisse Reife schon braucht, um überhaupt wirksam zu werden für die Menschheit insgesamt. In der jugendlichen Seele, da hat man dann schon eher mehr so das Ego im Mittelpunkt. Da würde ich jetzt eigentlich nicht weiter ausführen.
Ich finde den Hinweis sehr gut, danke. Weil das muss ich jetzt noch nicht. Also wie gesagt, ich weiß das nur. Also das ist, was ich jetzt sagte mit der Grundsignation oder Seelenrolle, finde ich viel, viel schöner. Das war was Alf über in der Erde erfahren hat.
Ja, ich wollte jetzt noch was anderes sagen, ehe du weitermachst vielleicht. Ja. Du hast hier von, müssen wir inkarnieren, die Frage gehabt. Ja. Wir müssen, also, um etwas zu lösen. Ich würde jetzt mit der Wirbelphysik sagen, um einen ionisierten Wirbel zu entladen. Wir werden sozusagen in gewissen Phasen, in gewissen Lebensaltern der Seele aufgeladen. In der Jugend zum Beispiel, jugendlichen Seele. Die hat dann so viel Stress und viel Karma und die ist ionisiert, die hat viele Ladungen um sich rum. Und die müssen sich dann wieder kompensieren. Da muss man Erfahrungen machen, die das kompensieren. So stelle ich mir das dann wieder wirbeltechnisch vor.
Ja, mir schwebt dabei auch das Bild von dem Lazarus vor, dass sich die Strukturen wieder richten alle.
Ja, aber das mit dem Richten ist eben nicht bloß glatt machen, sondern das würde man ja, ich weiß nicht, theoretisch könnte das, warum müssen es da Erlebnisse sein, die das ausrichten? Ich denke schon mal, da wird was angebaut und deswegen wird ja auch die Seele immer größer. Und viele, es gibt ja auch andere Seher, der Liedbieter zum Beispiel, hat einige Bücher geschrieben, wo Leute in Schlaf hingelangen können. Also junge Seelen können da nirgendweit, die landen maximal im Astral, in der Astralwelt. Und dann gibt es ja noch in der Mentalwelt ein paar Stufen. Und je älter die Seele ist, desto höher kann die im Schlaf gehen. Und das hat auch damit zu tun, dass sie dann auch Zuwachs hat. Sie wird immer größer, intensiver. Sie hat immer mehr Erfahrungen. Und das ist das, was ihr sozusagen dann die Qualität gibt, überhaupt alt zu sein, die vielen Leben. Wir brauchen diese Leben, weil wir durch diesen Ausgleich kommen wir in höhere Frequenzen. Wir schwingen dann höher, wenn wir keine starken Ladungen haben, sondern nur kleine, die eben noch Reste sind sozusagen. Und mit jedem Schritt, was wir höher wollen, in diese höheren Welten, die feiner sind, müssen wir höher auch schwingen. Also brauchen wir Entladung vorher. Sozusagen Erlebnisse, die unsere Löcher stopfen in der Aura, die sich in durch falsches Verhalten entstanden sind. Es gibt, ich denke mal, maximal hätte es vielleicht sogar eine Babyseele leichter, in einer angenehmen Welt schnell durchzustarten in ihrer Entwicklung, weil sie gar nicht aus dieser Verletzung kriegt.
Ja. Das bringt mich jetzt gerade auf den Gedanken, warum sind wir überhaupt aus der vedischen Welt gefallen? Weil wir zu arglos waren. Ja, wir brauchten die Erfahrung jetzt erstmal, die wir gemacht haben, sodass wir nicht mehr fallen, dass uns das nicht mehr passiert. Wir haben einfach diese Erfahrung gebraucht. Und das waren wahrscheinlich diese Babyseelen noch. So. Und du sagst, sie können besser in der.
Ja.
Die hatten die Erfahrung, die Menschen waren einfach zu arglos, als Außerirdische hier ankamen und uns dieses Gut und Böse brachten. Das kannten wir nicht hier. Ja. Aber das ist ein anderes Thema dann.
Ja, aber es gibt ja auch noch den Zeitenwirbel, die ganzen Zeitalter. Und da gibt es natürlich Zeitalter, wo es uns alles leichter fällt, wo diese drei Seelenanteile von Natur aus schon zusammenliegen, und zwar im Umfeld der Sonne, wo die Sonne lang rauscht. Das ist jetzt noch eine ganz andere Geschichte. Und das wäre das Zeitalter Mu gewesen, dort haben wir diese Chance. Und im Zeitalter, was danach kam, das Lemur, war eben schon etwas schwieriger, da war der Geist abgespalten. Und bei Atlantis war dann die Emotion abgespalten, also die das Astrale war dann weiter weg. Ja, und im nächsten, was dann kam, war Eden, da war wieder der Körper weg. Und jetzt im letzten, im fünften, war alles auseinander dividiert. Und da würde ich sagen, das ist der Grund, warum diese Verletzungen, die kommen hauptsächlich in diesen jetzigen Zeitalter, wo wir sind, vielleicht auch im Atlantischen. Und da muss man dann sozusagen noch ein paar Runden mitmachen, bis man das dann alles wieder ausgeglichen hat. Deswegen braucht man so viele Leben. Aber es muss wahrscheinlich immer in dieser Zeit passieren. Es kann niemand immer bloß im Kernbereich bleiben. Dieses ist im Kernbereich eines des Zeitenwirbels. Also die Sonne, die muss sich ja innerhalb der Galaxie spiralförmig bewegen. Und da kann die sich nicht bloß die Schokoladenseite aussuchen. Den schönsten, saubersten Strom. Die muss auch woanders durch, sonst pumpt sie nicht.
Es gibt immer innerhalb der Polarität, die materielle Welt ist ja polar, immer Aufs und Abs. Muss es geben. Also eine Pendelseite und dann wieder die andere. Was aber nicht bedeutet, dass die andere was Schlechtes ist. Sie ist nur eine größere Herausforderung normalerweise. Sie ist nicht unbedingt eine dunkle Zeit. Wir haben eine dunkle raus gemacht. Das ist eine andere Sache. Aber eigentlich ist sie nur eine Zeit, die eine Zeit ist mehr die schöne, wo du ausruhst. Und das andere ist dann die Zeit, die dich stark herausfordert in jeder Hinsicht, wo du aber auch stärker dran wächst. Und so geht das ständig hin und her.
Ja, das ist wie so ein Abschieben, ja. Ich rede jetzt von der Sonne, wie die sich bewegt. Die braucht ja, okay, auch mal irgendein Gebiet, wo sie Abstoß hat, wo sie wieder beschleunigt wird.
Ja, genau. Aber das ist auch in unserem Leben.
Ja, genau.
Udo, hast du dich gemeldet? Wolltest du die Christa auch was fragen?
Gemeldet hatte ich mich jetzt nicht, aber ja, was fällt mir jetzt spontan ein? Da fiel gerade der Begriff von Gabi bezüglich Löcher und also diese Löcher stopfen, um praktisch in höhere Reinheit zu kommen und infolgedessen, also mit Klärung und Transformation dieser Löcher, die irgendwas verstopfen oder ungeklärt sind, all diese Dinge, das sind ja auch Gedankenverhaftungen. Und wenn das aufgelöst wird, dann wird sozusagen ein Filter oder mehrere Filter können dann freigeschaltet werden oder spontan passiert das, denke ich mir so. Und dann kann halt auch eine andere Wirbelschwingung einfach, ja, ich sag mal, man fühlt sich erleichtert, dass man angehoben sich fühlt oder erhoben. Man könnte jetzt mehrere Begriffe da einsetzen. Und ich glaube schon, dass diese Höherschwingung ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man dadurch halt also mehr in eine Reinheit des Göttlichen oder in dieses Alleine dahin, sagen wir mal, in diese Tendenz, Bewusstseinszustand halt gelangen kann. Nur mit diesem reinen Denken, also dass man jetzt meint, das klappt einfach nur durch Denken, dem ist ja nicht so. Das hat was also mit Bewusstsein zu tun, was dieses Denken und auch natürlich ganz weit untergeordnet das Ego überwindet. Und ja, dass man sich dann halt in einer höheren Wirbelbewusstheit freier, einfach viel, viel freier fühlt. Das ist nicht nur auch ein Gefühl, sondern ein ganz tiefes Erlebnis, ein Zustand ist vielleicht auch etwas statisch ausgedrückt, aber das sind Erfahrungen, die jeder halt für sich machen kann und experimentieren kann. Also das Leben ist halt verbunden mit Atmung, alles atmet, und während wir aber atmen, das ist unser Leben, sollten wir halt versuchen, in einen freieren, höheren Bewusstseinsfrequenzzustand oder Wirbel zu gelangen. Und vielleicht bemerke ich noch am Rande, dass in der indischen Weisheitslehre oder Sicht, Weltbild, spricht man von 5 Hüllen. Ja, da ist das also in so einer Hüllentheorie aufgebaut und reduziert, gibt es da eben auch diese 3 Hüllenvorstellungen. Weil du, Christa, hast das jetzt in auch so eine Dreierstruktur.
Ja, nee, wo das Steiner spricht von 7. Leider.
Ja, gut, da braucht man jetzt ob 3 oder 5 oder 7. Das sind verschiedene Erklärungsmodelle, Vorstellungswelten, die man da aufbauen kann. Bei Burkhard Heim, also da gibt es auch mehrere Dimensionen, also bis 64 Dimensionen gedacht. Dann, also da gibt es ja überall so ganz...
Burkhard Heim sprach von 12 Dimensionen.
Ja, ja, von 12. Aber es gibt auch, so habe ich das in der Literatur irgendwo gefunden, dass das auch bis 64 nur gedacht ist. Aber er hat richtig bis 6-dimensionalen Räumen und erweitert haben die da bis 12-dimensionalen Räumen, haben die mathematisch da Theorien ausgearbeitet. Ich wollte damit ja nur andeuten, dass es immer abhängt, in welche Weltsicht oder wo man hineingeht. Und unterm Strich ist es halt, dass man da Gemeinsamkeiten finden kann. Also auch diese ganze vedische Weisheitslehren, also da kann man sehr viele Parallelen finden. Und wichtig ist immer wieder die eigene Erfahrung, das eigene Experiment. Und ich denke, auch was du sagtest, in das Schöpferische reinkommen, ist ein ganz besonderes, wichtiges Ding oder eine Sache in der momentanen Zeit, dass wir da alle gemeinsam im Kollektiv, im Kausalkörper tätig werden. Also um einfach auch diese morphogenetischen Felder zu verändern. Und beim Burkhard Heim ist es ja so, er hat nicht nur die lineare Zeit, sondern hat ja dann auch die entelechale und die äonische Zeit. Das ist also erweitert auch schon die physikalische Vorstellungswelt, die man normalerweise ja nur in der linearen Zeit geschult bekommt. Ne, also das sind sehr wichtige Punkte und da könnte ich mir auch vorstellen, dass eben außerhalb der linearen Zeit, dass da eben auch die Wirbel ganz besonders zum Zuge kommen. Okay, das vielleicht am Rande, spontan.
Ja, Gabi, glaube ich, wollte noch was sagen. Überleitung. Udo, vielen Dank. Er hat das Wort Ion in den Mund genommen. So, nehme an, heute auch was sagen, Christa.
Ion. Ja, Ion sind Qualitäten. Ionen haben nichts mit Zeit, mit linearer Zeit zu tun, sondern es geht da immer um Zeitqualitäten. Also die Qualität, die derzeit herrscht. Wenn wir sprechen zum Beispiel, wir kommen vom Fischezeitalter ins Wassermannzeitalter. Interessant ist auch, dass diese Wirbel, Gabi, entgegengesetzt laufen, wenn man unsere Archontenenergien, also oder unsere Energien, die wir den Tierkreiszeichen zuschreiben, dass die sich andersrum drehen als die Energien bei den Ionen. Also bei den Ionen läuft es ja entgegengesetzt. Da ist Fische, Wassermann, dann kommt Steinbock und so weiter. Und im Horoskopbereich geht es genau andersrum. Finde ich auch ganz spannend, die Feststellung. Die laufen entgegengesetzt.
Ja, das, glaube ich, hängt mit der Himmelsmechanik zusammen, ne? Weil der Frühlingspunkt sich eben rückwärts quasi durch den Tierkreis bewegt.
Ja, genau.
Also sprich, es geht um die kosmischen Strömungen, die uns hier auf der Erde treffen und Informationen, die auf ihrem Weg zu uns aufnehmen. Ne? Genau. Das abgebildet in der Astrologie eben über die diversen Einteilungen, die dann eben diese Zeitqualitäten haben.
Richtig. Ja. Gabi?
Nochmal zu einem ganz anderen Thema, was du vorhin gesagt hattest, über den Alf, wo du ihn gefragt hast, wo er jetzt ist. Er ruht sich aus und dann sagt er, nach der Frage wo, jeder ist in seinem eigenen Bereich.
Ja, nicht einzeln. Ja, sondern da sind Seelen, die sich entwickeln.
Ja, ja. Und mich erinnert das an die Anordnung der Uratome in den Elementen. Die haben auch alle, die sind zwar ständig in Bewegung, die kreisen um irgendwelche Zentren, aber dort bleiben sie, ihre Zentren sind fix im Atom. Ja, ja. Wenn das jetzt eine Handelform ist, da ist man entweder im Griff drin und kreist dort irgendwo oder man ist oben bei diesen Blättern und dort hat man dann eine Stelle und die Unterwirbel davon wieder. Also jedes Uratom findet den Platz, wo es reingehört und dort bleibt es. Dort lebt es dann. Und wir sind nichts anderes. Und je nachdem, wie schwer wir selber sind, ich nenne mal Schwere, ich werde jetzt mal Ladung und Schwere gleichsetzen, landen wir dann dort, wo wir hingehören. Das ist sozusagen eine Umgebung, die uns anzieht und wo wir dann nicht weiterkommen. Ich habe das mal Traumate genannt. Weil, wenn man jetzt Tomaten wäscht, einen ganzen Eimer in großen Kübel schüttet, dann sind ein paar, die untergehen, ein paar schwimmen oben. Und einige schweben einfach. Die wollen nirgendwo hin, die sind genauso dicht wie das Wasser drumherum. Ja, und wir als toter Mensch sind sozusagen so eine Traumate, die dann irgendwo stehen bleibt, wo sie hingehört. Und alle, die gleich sind, die landen dann dort.
Ja, ja, das ist sehr gut.
Ich habe es nicht Tomate genannt, sondern Traumate. Das ist die Schwebende. Ja, ja. Die träumt. Das machen wir im Traum auch schon. So, das wollte ich dazu noch sagen.
Gut, wenn er jetzt im Augenblick keine Fragen, dann gehe ich noch mal auf so dieses Thema ein, was auch immer wieder kommt. Das ist das Thema Dualseelen, Zwillingsseelen. Da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Darstellungen. Ich beziehe mich jetzt auch auf das, was Alf in seinen Tagebüchern hatte, also was Innererde dazu gesagt hat. Sie sagten, dass Dualseelen ist eigentlich eine Seele in zwei Körpern. Das heißt also, Menschen, die sagen, ich suche meine Dualseele, weil ich brauche die, ich spüre und ich spüre auch, dass sie hier ist und so weiter und so fort, die spüren tatsächlich den anderen Anteil ihrer Seele. Das sind tatsächlich eine Seele in zwei verschiedenen Körpern. Und deswegen, ganz oft können die gar nicht ohne den anderen mehr leben. Sie sind, weil sie eben nicht in sich vollständig sind. Das ist, wenn die dann ihren Dualseelenpartner finden, sind die sehr, sehr glücklich. Aber sie fallen auch richtig tief, wenn das nicht gut geht mit dem Dualseelenpartner, weil sie spüren, es reißt ihnen von ihnen selber was weg bei so einer Trennung. Zwillingsseelen ist was anderes. Da kann ich eine ganz kurze Geschichte mal zu erzählen aus meinem persönlichen Leben. Ich habe mein jetziger Mann, von dem ich getrennt lebe seit zweieinhalb Jahren schon. Als wir uns kennenlernten, es war ein unglaublicher Gleichklang bei uns. Wir haben das Gefühl, wir denken gleich, wir fühlen gleich. Es war ein sehr starker Gleichklang da. Und das, obwohl wir beide sehr starke Persönlichkeiten und sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und ich habe mich gewundert, weil es gab keinen Streit, es gab gar nichts. Und wir haben so leicht nebeneinander hergelebt. Obwohl wir damals noch kein Paar waren, wir hatten eine Wohngemeinschaft. Und ich habe dann abends, ich mache solche Sachen immer abends im Bett gesprochen, einfach so in dieses göttliche Feld rein, ich sage jetzt wieder Feld, habe ich die Frage gestellt, woran liegt das, dass das bei uns so gut läuft, so als wären wir nicht so unterschiedlich, obwohl wir wirklich sehr, sehr unterschiedlich waren. Und da wurde gesagt, eure Seelen kommen aus dem gleichen Topf. Und dann habe ich gesagt, was soll ich jetzt damit anfangen? Ja, sie wurden zur gleichen Zeit Qualität. Da sind wir im gleichen Ion. Also, oder in persönliche Qualität erschaffen. Und ich habe dann noch... ich habe letztendlich erfahren, dass es immer immer verschiedene Seelen gibt, die also unter den gleichen Bedingungen, so könnte man es vielleicht sagen, geschaffen werden. Und die sind sich immer ähnlich und die werden sich auch irgendwann finden. Das ist was anderes als die Dualseele, wo zwei getrennte, wo zwei Seelen, nein, eine Seele in zwei Körpern sind. Diese Seelen, die werden sich immer wieder finden. Das heißt aber nicht, dass die, wie gesagt, bei Gerd und ich ging es als Paar nicht wirklich gut. Aber wir sind immer noch Seelenverwandte. Also man bezeichnet das als Seelenverwandtschaft vielleicht. Und das ist das, was wir als Zwillingsseelen bezeichnen. Aber das sind nicht nur zwei. Das sind, das können ganz viele sein. Man findet davon auch ganz viele. Ja. Spannend fand ich auch, auch als Tagebüchern, dass wir, dass unsere Seelen alle, weil wir bei dem Thema Ionen vorhin waren, alle Ionen und auch alle Archonten-Energien, also diese Energien, die wir in den Horoskopen benutzen, durchwandern und durchwandern müssen, um diese Energien auch kennenzulernen und in sich zu integrieren. Eine sogenannte alte Seele, wovon du vorhin gesprochen hast, Gabi, die hat alle diese Energien zu gleichen Anteilen in sich in gleicher Stärke und kann auf alle zurückgreifen, egal wie, da gibt es keinen mehr, ich bin jetzt das oder das oder das. Wenn ich sage, ich bin Wassermann, dann rede ich nur von meinem Sonnenzeichen. Wir haben ja all diese Energien in uns, aber eben in unterschiedlichen Gewichtungen. Eine sehr reife Seele hat wirklich alle diese unterschiedlichen Energien aufgenommen, vollständig aufgenommen. Und was das Thema Aufnehmen anbetrifft, gab es da noch eine ganz spannende Sache, die auch erklärt, warum zum Beispiel immer mehrere Menschen gibt, die zum Beispiel denken, sie wären Kleopatra gewesen oder so. Also irgendeine berühmte Persönlichkeit, da gibt es immer viele, die denken, sie wären das gewesen. Und man sagte dazu, Alf, das ist nicht der Fall. Es ist nur so, wir nehmen in jedem Leben in jeder Inkarnation, in der wir uns befinden, ganz viel von den Menschen auf, denen wir begegnen. Das heißt, Menschen, mit denen ich immer mal wieder was zu tun habe, oder mit denen ich mich in einem Raum befinde, mit denen ich mich austausche, da gibt es eben auch diesen energetischen Austausch. Das heißt, man nimmt von der Seele des anderen etwas auf. Und Menschen, die man sehr bewundert in einem Leben, von denen nimmt man besonders viel auf, von der Energetik, wenn man diesen Menschen mal begegnet. Und das ist auch in der eigenen Signatur anschließend drin, diese Energie. Das heißt nicht, dass man dieser Mensch war, aber man hat von diesem Menschen sehr, sehr viel von dem Seelenanteil dieses Menschen aufgenommen, weil man ihn eben sehr bewundert hat, zum Beispiel. Letztendlich ist das Ziel, und das passt zu dem, was du gesagt hast, Gabi, die Seele wird immer größer, dass wir von allen Wesenheiten des Universums etwas aufgenommen haben zum Schluss. Ja, deswegen muss die größer werden, weil es gar nicht anders geht. Also es heißt nicht, dass wir den gesamten Seeleninhalt aufgenommen haben, aber von jedem so ein bisschen was. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Das heißt, wenn wir beide uns treffen, was wir ja schon öfter getan haben, dann nehme ich ganz viel von dir auf und du ganz viel von mir. Auf der energetischen Ebene, das müssen wir gar nicht merken.
Ja, ja, mir geht es genauso. Und ich müsste noch ergänzen, das geht sogar über die Bücher. Der Tonfall in den Büchern, der steckt an. Ich habe jetzt gerade wieder in deinem neuen Buch gelesen, das ist ja wie ein Kunstwerk. Es ist ja sprachlich schon ein Kunstwerk.
Ja, danke, das freut mich besonders. Ja.
So was würde ich nie können. Ich muss immer alles gleich raushauen irgendwie. Es muss bloß richtig stimmen. Aber jetzt noch so ein Kunstwerk draus machen, ja. Das ist mir wie ein Rätsel. Also das ist, Jetzt traue ich mir überhaupt nicht mehr, ein zweites Buch zu schreiben. Das ist ja viel zu schlecht. Ich muss das immer mit deinem dann vergleichen.
Ich muss jetzt gerade lachen. Ich schreibe ja gerade an meinem nächsten Buch. Und da gehe ich sogar noch ein Stück weiter. Dann lasse ich alles, versuche ich. Es klappt nicht ganz, aber ich versuche, möglichst alle Fremdwörter zu lassen. Ist unheimlich schwer, aber es klappt.
Ja, es klingt so glatt.
50%.
Logisch, ja. Mhm. Es ist nämlich, die kompliziertesten Sachen kannst du so beschreiben, dass man es einfach lesen kann.
Gabi, und das ist meine Fähigkeit, mit meiner Grundsignaturlehrerin.
Ah.
Ja, das ist nämlich die Fähigkeit. Das hat überhaupt nichts mit dem Beruf zu tun, mit dem, was man macht, sondern das ist eine Grundfähigkeit. Und das, denke ich, ist diese Seelenrolle.
Aha. Du könntest auch Ghostwriter machen für Leute, die komplizierte Sachen aus.
Ja, könnte ich. Ich habe mal gesagt, ich muss dein Buch gar nicht verstehen. Ja, ich verstehe. Also ich habe dein Buch ja gelesen, aber mir ist es zu viel, die ganzen Formeln zu lesen oder das nachzuvollziehen. Ich hab immer gesagt, ich verstehe das, was dahinter steckt, und das reicht mir. Ja. Und ich kann das auch weitergeben, auch nicht so perfekt wie du, vollkommen klar, aber ich kann das Grundprinzip weitergeben, was dahinter steckt. Und darauf kommt es ja an, dass das andere Leute auch aufnehmen und verstehen können.
Ja, jedenfalls als bei den anderen Büchern. Die hast du ja schon viel schöner gemacht als das erste.
Das erste Buch hat ja auch einen.
Ja, das musst du überarbeiten, das musst du neu machen. Dann ist das erst ein Guss. Das erste Buch muss nochmal
gehen. Das werde ich nicht tun. Nee. Irgendwie hätte ich
dann ungutes Gefühl. Du Tagebücher hast, einfach so tun, als wäre es noch nicht gedruckt. Dass du die auch noch abschreibst. Naja, gut.
Ja, aber das freut mich. Dieses Lob von dir freut mich sehr. Ja. Hat mir meine Tochter, die ja jetzt den Verlag leitet, vor kurzem gesagt, sie kriegt ganz oft die Rückmeldung, dass dieses Buch ein Kunstwerk ist.
Das kann ich auch bestätigen, Christa. Also deine Gabe, Dinge klar und einfach und verständlich auszudrücken. Ja, aber das Wichtige, finde ich, dabei ist, dass du diesen Wert auf die deutsche Sprache legst. Ja? Das geht bei vielen Autoren heutzutage so unter. Und da danke ich dir. Ja.
Wie gesagt, mein nächstes werde ich das ist nicht einfach. Also zum Beispiel, ich habe überlegt, ja, ich schreibe ja dann auch über die kosmischen Gesetze, allein kosmisch und Gesetz passt da schon nicht, weil es ja Fremdwörter sind. Und Gesetz ist auch falsch, weil es ist was Gesetztes, das Gesetz. Gesetz ist nichts ursprünglich Vorhandenes, sondern Gesetz ist was gesetzt wird. Ja, und deswegen, ich hab das umbenannt in allumfassender Urgrund. Nee, Grundsatz, nicht Urgrund, Grundsatz, allumfassender Grundsatz. Das ist, ja, die passt viel besser als ein kosmisches Gesetz. Obwohl die meisten, ich schreibe natürlich das unten in Fußnote rein, weil sonst blicken viele Menschen nicht mehr durch.
Ja, wobei man sagen könnte, wenn es die göttliche Instanz gesetzt hat, dann ist ja auch wieder in Ordnung, nicht? Also ich glaube, das
ja.
Ist eine Frage des
Blickwinkels. Es gab keine Gesetze. Also es ist tatsächlich kein althochdeutsches Wort. Da gehe ich diesmal ganz weit.
Und das ist gut so. Das ist super.
Ja.
So, jetzt sind wir ein bisschen von unserem Thema abgeschweift. Ja. Ich glaube, du hast noch einiges, was du uns sagen möchtest, gell?
Ja, ich habe meine Stichpunkte soweit weg, aber ich könnte ganz viel noch sagen, ja. denke ich mal.
Oder hat einer von euch Fragen an die Christa?
Ja, genau. Vielleicht mal auf die Zuschauer eingehen. Ja.
Also ich habe jetzt bisher im Chat hier keine Fragen gesehen, die an dich gerichtet waren.
Na gut.
Ja. Ich habe aber noch Fragen. Ich hätte noch eine Frage.
Ja, Christiane hatte sich auch gemeldet.
Gabi, lass mal erstmal die Christiane bitte.
Ja, genau. Das habe ich jetzt nicht gesehen.
Ja, das Stichwort, was mir gerade kam, Zeit, Christa. Wie kannst du Seele und Zeit in Verbindung bringen?
Gar nicht. Weil Seele unterliegt keiner Zeit. Ist zeitlos.
Mhm. Ja, es heißt ja auch immer, alles passiert gleichzeitig. Zum Beispiel auch alle Inkarnationen passieren gleichzeitig. Wie würdest du das, wie siehst du das?
Damit habe ich alle Schwierigkeiten. Weil wenn alles gleichzeitig, wirklich alles gleichzeitig geschehen würde, dann könnten wir, dann gäbe es, würde es niemals etwas Neues geben können, was es noch nie gab. Ich habe mal mich mit Gerhard darüber unterhalten. Gerhard hat ein schönes Beispiel dafür. Es hat mir gefallen und das ist recht einfach. Er hat gesagt, man muss sich das vorstellen wie so einen großen Suppentopf, ja. Und spielt dann nur noch eine Rolle, bist du an der Stelle von dem Topf oder da oder da oder da. Das heißt, das wäre dieses alles geschieht gleichzeitig. Ja, also das heißt, ich bin im Augenblick jetzt hier an der Stelle und meine Seele aber auch da. Die Seele unterliegt ja tatsächlich nicht der Zeit.
Ja, man kann ja auch in die Vergangenheit inkarnieren, habe ich gehört.
Ja, genau. Das ist auch was zum Beispiel bestätigt wurde. Wir können sehr wohl in die Vergangenheit inkarnieren. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, und wir ziehen sozusagen die Erfahrung aus Leben, die vielleicht noch gar nicht, die in der Zukunft liegen, aber schon abgelaufen sind für die Seele.
Ja.
Aber wie kann dann irgendwie Ursache-Wirkung halt dann nicht hin in meiner Vorstellung, dass ich jetzt was lerne, was ich dann, da müsste ich ja immer alle Leben, die schon entwickelt sind, zur Verfügung haben als Erfahrung, als Intuition.
Genau, so ganz passt. Also ich denke, dass da entweder schaffen wir das noch nicht da rein zu denken, oder es ist nicht ganz so. Ich denke da gerade an eine Aussage, die Anastasia in einem ihrer Bücher mal gemacht hat. Ich beziehe mich jetzt auf die Anastasia-Bücher von Maigret. Im Band 4 war das, glaube ich, ja. Da wo beschreibt sie, wie der Mensch erschaffen wurde. Da beschreibt sie auch, dass alle Energien im Menschen vereint wurden und so weiter. Und sie spricht dann, sie gibt dann ein imaginäres Gespräch weiter von dem ersten Menschen mit Gott. Und er fragt dann auch, wozu er überhaupt da ist in diesem Paradies oder in der Materie. Und man sagt Gott, ja, um das weiterzuführen, um innerhalb der Materie, was ich geschaffen habe. Und dann sagt, und andere Planeten zu beleben und so weiter und so fort. Und dann sagt, fragt er, um was ist, wenn wir alle Planeten belebt haben? Und dann sagt Gott zu ihm, dann geht ein weiteres Tor auf und es beginnt was Neues. Das könnte dann nicht geschehen. Ja, wenn das alles feststellt.
Ja, ich glaube, es ist so oft dieses sowohl als auch. Ich denke, diese Frage gleichzeitig oder doch in einer Art hintereinander, da werden wir Menschen mit unserem momentanen Level an Verstand nicht die Antwort finden, aber wahrscheinlich liegt die Antwort irgendwo in dem dieses sowohl als auch, was wir uns im Moment halt noch so schwer vorstellen können. Und in der Zwischenzeit sind da einige Fragen im Chat aufgetaucht. Darf ich da mal kurz vorlesen, Christa? Und zwar, eine Frage war, Christa, wo hast du dein Wissen her?
Also mein jetziges Wissen darüber ist eine Mischung. Also ich bin ja inzwischen 73 und ich habe mich mein ganzes Leben lang mit solchen Fragen befasst. Und ich weiß, dass ich immer eine relativ offene Anbindung habe in das, was im Allgemeinen das göttliche Geistfeld bezeichnet wird, oder Akasha. War mir nie bewusst, dass ich das habe, aber heute, wo ich da bewusst mit umgehe, ist mir das bewusst, dass ich das habe. Das heißt, ich habe einfach, wenn ich Fragen gestellt habe, so wie auch die Sache war wo ich Gott gefragt habe, warum sind wir hier, und ich bekam dann Bilder. Also ich bekam immer irgendwie meine Antworten. Zweitens ganz viel aus den Talos-Büchern, weil diese ganzen Talos-Bücher sind entstanden letztendlich, oder die Fragen, die Alf alle gestellt hat dort, sind entstanden aus Gesprächen zwischen Alf und mir. Wir haben also ständig über solche Themen gesprochen. Und wenn Fragen auftauchten, hat Alf dann einen Zettel geschrieben und hat den mit nach Innererde genommen und hat da gefragt. Sind ganz viele Antworten gekommen. Ja, letztendlich dann auch durch meine Gespräche mit Alf nach seinem Tod. Das war ja dann hautnah, ja, die ich da beantwortet bekam. Ja, das sind also verschiedene Wellen.
Ja. Super, danke. Dann fragt hier jemand, warum vergeht im Gefühl die Zeit gerade schneller?
Das liegt an unserer, wir reden ja auch von der schnelllebigen Zeit. Das liegt tatsächlich an unserer künstlichen Matrix, an der Lebensweise. Letztendlich, die Erde dreht sich nicht schneller. Auch wenn heute gesagt wird, sind ein paar Millisekunden oder so, die sie sich schneller dreht, aber das würde sich ja nicht bemerkbar machen bei uns. Aber es hat tatsächlich was mit der schnelllebigen Zeit zu tun. Frag mal ein Kind, das auf Ostern wartet oder auf Weihnachten wartet, ob das schnell vergeht. Ja, wenn das noch 4 Wochen warten muss, es vergeht für das Kind nicht schnell. Das ist also einfach eine gefühlte Sache. Das ist gar nicht effektiv, sondern ist tatsächlich gefühlt.
Ja, das ist eigentlich wegen unseren vielen Informationen, ja, dass wir ständig Bilder kriegen über Videos, über Handy und so weiter. Das ist einfach der Grund. Und dass wir eben nicht, dass unsere ganze Denkweise so zerhackt ist. Wird ja alles so gemacht, dass wir das nicht schaffen, klar zu denken und in einer vernünftigen Zeit zu leben. Wir sollen ja nichts können. Das ist ja leider so.
Ja, da ist viel dran, weil ich selber merke auch, wenn ich meinen Tag am Computer verbringe, dann zappe ich manchmal hin und her, dann schreibe ich A, mein Buch, und B, gehe ich mal einfach hin und wieder mal nach Facebook rein oder dort, schau mal dort. Und ich merke, die Zeit vergeht viel schneller in dem Augenblick. Wenn ich aber draußen in der Natur bin, ja, vergeht die lange nicht so schnell. Also es ist einfach subjektiv und nicht objektiv.
Dann haben wir hier noch eine Frage. Jemand schreibt hier, eine spirituelle Lehrerin sagte mir, wie alt meine Seele sei und wann sie das erste Mal inkarniert ist. Könnt ihr etwas dazu sagen?
Das ist individuell. Ich kann doch nicht, also ich würde mich nicht wagen, jemand anderem zu sagen, wie alt er ist. Aber ich denke, das kann man, ist theoretisch alles kinesiologisch abfragbar. Ja, also wenn ich ein Gefühl habe, meine Seele ist so und so viel, habe so und so viel mal inkarniert, das kann man kinesiologisch abfragen. Wenn nein kommt, stimmt's nicht, und wenn ja kommt, stimmt's. Ganz einfach, weil unser Unterbewusstsein weiß das alles. Ich rate immer wieder, wenn irgendwelche Sachen offen sind, ich kriege auch ganz oft die Frage, ja, wenn ich so Fragen stelle und ich kriege Antworten, da bin ich mir gar nicht sicher, wo die herkommen oder ob die richtig sind. Und das, wenn man, solange man unsicher ist, kann man das auch einfach kinesiologisch abfragen. Es ist so leicht. Wir müssen uns nur trauen.
Ja, der Rest, soweit ich es überblicken kann, sind mehr Feststellungen hier im Chat. Dann gehen wir mal vielleicht zu uns. Gabi, du hast noch was?
Ja, und zwar sagt dir der Begriff Monade was? Das wird anderswo viel benutzt. Wie du vielleicht.
Für Seele.
Ja, nein, für das, was darüber liegt. Die Seele entwickelt sich, die wird ausgeschüttet sozusagen. Auf einer höheren Ebene ist es wieder eine Art Körper, der geboren wird. Und der kommt aus einem Pool, wo Seelen entstehen. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie eine Samen, wie bei einer Pflanze hier, bei einer Pusteblume, ja, wo die dann weggepustet werden und dann setzen die sich hin und fangen an, das erste Leben und das zweite Leben und dann wachsen die sozusagen, haben wie bei den Pflanzen. Aber da gibt es noch was dahinter. Das, was auch übrig bleibt, wenn die Seele mal zerstört werden könnte. Da gibt es ja auch Berichte von Kriegen, wo Seelen, was weiß ich, in die Zentralsonne geworfen werden, weil sie zu dunkel sind und so. Ja, da gibt es aber noch was dahinter. Und das muss dann bei Null anfangen. Aber es ist ein Urkern von Bewusstsein, da gibt es eine feste Anzahl, habe ich gehört. Die ist sozusagen schon immer da und die macht immer wieder von vorn, fängt die von vorn an, gibt ja dann auch dieses, ich kann diese ganzen indischen Begriffe nicht, von den Atemzügen da, die Millionen, Milliarden von Jahren dauern und dann rein und raus. Und die Monade aber bleibt. Ja, ich, in Bezug auf Nirvana taucht dieses Wort auf und so. Aber wir hatten doch in unseren Vorträgen diese sechs Welten aufgebaut. Da gab es also die physische, die astrale, die mentale, die intuitive und dann nochmal zwei oder drei, insgesamt sechs. Und wenn du jetzt sagst, es ist alles Geist, was über der mentalen ist, dann haben wir da schon mal vier Gruppen. Also du unterscheidest das bloß nicht. Oder meinst du jetzt die Intuitionswelt, wo dann wieder die Akasha drin liegt, ja? Das wissen wir so gut wie genau. Aber drüber gibt es ja wieder was. Es sind immer feinere Strukturen, dichtere Strukturen, die feiner schwingen, aber eigentlich dicht sind.
Habe ich mich damit befasst. Ich habe das Wort Monade schon gehört, ja, aber ich habe mich damit nie wirklich befasst.
Ja, ich habe jetzt gerade wieder ein Buch zugeschickt gekriegt. Das muss ich erst durcharbeiten, dann kann ich darüber auch mal berichten.
Es war danke, ganz danke. Dann machst du vielleicht noch was dazu.
Ja. Was?
Dann machst du vielleicht wieder was dazu.
Ja, aber da geht es genau um diese Dinge. Kann ein Meister zu den göttlichen Sphären steigen und so, hieß es. Nein, auch er wird reflektiert. Das sind so hohe Energien, dort kommt man nicht rein, ohne zu schmelzen oder zu verdampfen oder so. Ist egal. Als Mensch sozusagen, auch der höchstentwickelte Mensch kann dort nicht rein.
Weil, dann löst sich die Seele auf, sie existiert
ja,
dann nicht.
Ja, es ist einfach, es gibt immer höhere Energien. Ja, aber die sind natürlich auch belebt. Das ist also ein Entwicklungsstadium, was uns wahrscheinlich ausgespuckt hat, wo wir sozusagen Abfall sind. Wir sind dort die, was weiß ich, Gedanken davon. So könnte ich mir das vorstellen. Oder unsere Welten und alles. Also das geht immer weiter. Es ist nirgendwo zu Ende. Das wollte ich bloß nochmal sagen.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Danke.
Und Gott ist nicht festlegbar irgendwo.
Nein, ist er auch nicht. Da ist dieses
man kann höchstens sagen, das, was wir als Gott noch betiteln könnten, das hat eine Ebene und das hat aber wieder einen eigenen Gott. Und so ist es. Und dann so ist es mit der Zeit genauso, weil wir vorhin die Frage hatten. Wenn wir von Zeit sprechen, was wir auf unsere Uhr erleben, das ist die Zeit der physischen Welt. Und die ist in der astralen Welt nicht mehr da. Und die astrale Welt hat aber auch eine Zeit. Und die ist in der mentalen Welt nicht mehr da. Das sind einfach Hierarchien von Wirbeln. Und das ist eigentlich logisch, dass das so ist. Naja, kann ich jetzt noch nicht erklären. Das müsste ich auch nochmal versuchen.
Ja, die brechen unterschieden, was die Zeit anbetrifft, von Kronos und Kairos. Kronos war die lineare Zeit, die Uhrzeit, so, oder wie wir sie erleben, und vorgestern, morgen, übermorgen und so weiter. Und Kronos ist immer diese Qualitätszeit, also diese Nichtzeit, diese Qualität, die herrscht. Kairos, ja.
Das ist auch nochmal ein Thema für sich, die ganze Nichtlinearität. Ja. Ja, dass wir wirklich, was die Physik so denkt, dass wir da alles immer vergrößern können, dann haben wir bloß die gleichen Schritte. Es sind ja Qualitäten, die wir dann überschreiten. Das haben wir schon im Kalender, im Jahr. Und es ist bloß unsichtbar, wenn wir denken, die Erde macht einen Kreis. Sie macht ja keinen Kreis, sie macht ja nicht mal eine Ellipse, sie macht ja irgendwas anderes, einen Spiralenabschnitt. Und also reinführende und rausführende Spirale und so. Und da turbelt sie auch noch drauf und mit der Sonne geht sie vorwärts und kommt jedes Mal in andere Qualitäten. Also Qualitäten des Raumes. Und die haben Auswirkungen auf unsere Zeit. Weil da, wie es dort schwingt, das ist das Futter für die Wirbel, die dort reinkommen. Und die richten sich dann danach. Die leben damit. Die müssen sich bilden nach dem, was die Umgebung anbietet. Ja, sie müssen ticken in diese Uhr, in diese großen Weltuhr. Und wenn wir da in eine Gegend kommen, wo es schneller tickt, dann müssen wir kleiner werden. Und wenn es größer und wenn es sozusagen noch dünner wird, wo es langsamer tickt, dann müssen wir halber größer werden. Das sind so Sachen, die haben, obwohl wir dort wieder nichts mit bemerken würden. Ja? Und zur Uhr, wenn die jetzt in der Größe sich verändert, meinen wir, die Zeit ist geblieben. Aber die Qualität nicht. Wegen den Turbulenzen, die es eventuell dort gibt oder auch nicht gibt. Und das ist in deinem Buch gut beschrieben, diese 12 Gruppen, also das sind alles Wirbelphasen. Ein Kreis sozusagen hat 12 Einteilungen und weil es dort auch immer so rechts, links geht, kann man die wieder unterteilen in Untergruppen, die mal auf die Seite schwappen, auf die Seite von der Umgebung und dann wieder alle Qualitäten haben, die das Große hat. Da müssen wir noch mal eine tolle Zeichnung machen, um das zu zeigen. Ich sehe das vor mir, aber ich kann es jetzt nicht erklären.
Ja, dann machen wir das mal.
Ja.
So, wir haben jetzt bald anderthalb Stunden.
Machen wir bald Schluss.
Ich komme jetzt schon langsam zum Ende. Ich habe jetzt hier noch gesehen eine Frage. Kann es sein, dass die Prozente der Adronten schwanken? Also heute ist man zum Beispiel 60% Widder und dann 70% oder 50%. Oder bauen sich diese permanent auf?
Nein, die bauen sich, also es ist immer eine Momentaufnahme letztendlich. Also das hängt auch mit unserer Verfassung zusammen, mit allem Möglichen. Aber letztendlich ist das Ziel natürlich, die alle auf ganz hohem Level zu haben. Aber dazu gehört auch, dass wir in der Mitte bleiben und dass wir an uns arbeiten. Sonst funktioniert das nicht. Ja, weil mein Sohn hat zum Beispiel was sehr Spannendes festgestellt bei Menschen, wo eine bestimmte Energie sehr niedrig ist. Der hat in seinem Vorleben damit Missbrauch getrieben und hat sich deswegen, er nicht weiterhin Missbrauch damit macht, hat die Seele diese Energie erstmal versperrt. Das geht aber ganz leicht auch wieder zu lösen, sodass man wieder vollständig drankommt. Aber das ist Thema eher von Simon als von mir. Ja. Okay. War sonst noch irgendeine Frage da?
Dann ist hier noch eine
Frage. Ich wollte noch mal. Entschuldigung?
Ja. Mach mal.
Ich habe eben im Chat noch mal geguckt und da war noch eine Frage. Und die wollte ich noch mal eben vorlesen. Was ist, wenn die Dualseele nur Angst hat? Und jeder Mensch lebt ja in einer dualen Welt. Und wenn wir uns transformieren wollen, dann sollte man, oder sollte man ist jetzt falsch ausgedrückt, dann kommt man in die non-duale Welt. Aber gerade jetzt in der heutigen schlimmen Zeit, die wir alle durchstehen müssen und werden, lese ich diese Frage, was die Menschen jetzt bewegt und voll in der Angst sind. Was ist, wenn die duale Seele nur in Angst ist?
Der größte Hämmer überhaupt, irgendetwas zu erreichen.
Ja.
Also dann die Angst hindert uns an allem. Und Angst hat ganz viel damit zu tun, dass zum Beispiel die Krebsenergie bei einem Menschen nicht im Gleichgewicht ist. Weil das erzeugt Ängste. Ganz, ganz massiv. Weil Krebsenergie hat ganz viel mit mütterlicher und väterlicher Liebe zu tun. Und wenn ein Kind das nicht ausreichend bekommen hat, dann ist diese Energie nicht in der Mitte bei den Menschen. Das heißt, man kann das ändern. Aber man muss dafür was tun.
Ja, aus Angst kommen, ne? Ja.
Aus der Angst.
Aus der Angst kommen.
Ja, wenn man in sich diese Krebsenergie in die Mitte bringen kann und auch erholen kann, dann kommt man automatisch aus der Angst raus.
Ja, und alles Leiden, was wir auch erleben, kommt nur von der Angst.
Ja.
Ja,
ja, und davon, dass uns die Kirchen auch eingeredet haben, dass der Mensch, dass wir leiden müssen, ja, um irgendwelche Erfahrungen zu machen oder sonst irgendwas. Letztendlich geht es aber immer nur um Erkenntnis. Und ich weiß nicht, ob ein Kind Erkenntnis hat, dem ich Angst mache.
Ja? Jetzt leiden ja besonders die ganz Schwachen, das sind die Kinder. Ja. Und die alten Menschen, ne?
Ja.
Genau.
Ja, auch nicht generell die alten. Ich gehöre auch zu den alten Menschen, ich leide nicht.
Ja, ich auch nicht.
Ja.
Obwohl man uns im Moment ein bisschen die Freiheit einschneidet, leide ich trotzdem nicht.
Ja, die Christiane hat noch eine Frage.
Ja, wo wir gerade bei der Dualseele waren, da kommt mir wieder auch das mit der Zeit. Wie siehst du das? Also wenn, ich sag mal, ich eine Dualseele bin, ich bin jetzt, kann es sein, dass meine Dualseele, ich sag mal, in einer Inkarnation in der Vergangenheit ist? Das heißt, oder in der Zukunft ist? Das heißt, wir sind in ganz anderen Zeitqualitäten unterwegs und treffen uns unter Umständen oder können uns gar nicht treffen?
Ja, das passiert. Das kann sehr wohl passieren, aber irgendwann, also weil die Anziehung ist ja recht groß, dazwischen werden die schon, die werden sich auch wieder vereinigen, die Seelen dann, wenn beide frei sind gleichzeitig. Weil die ja die gleiche Schwingung haben.
Ja. Warum teilt sich eine Seele? Was meinst du?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich denke einfach, gebe ich mir jetzt auch mal eine Aussage von in der Erde wieder. Es gibt nichts, was der Mensch nicht ausprobiert. Ja. Also der Mensch hat den freien Willen, alles auszuprobieren und er tut's.
Wenn du sagst, der Mensch, das würde ich jetzt nicht mit die Seele gleichsetzen, oder?
Ja, die Seele macht das, weil sich der Mensch da vorher so entschlossen hat, das zu tun, tatsächlich. Das passiert. Viele, die vielleicht mal magisch unterwegs waren, in irgendwelchen Inkarnationen, da passieren dann, können solche Sachen auch passieren. Ja, je nachdem, was man da gemacht hat. Wir haben ja alles ausprobiert oder viel, 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 viel ausprobiert. solche Sachen können dann auch einfach geschehen, weil wir in irgendeiner Form zu weit gegangen sind oder so. Bei dem, was wir alles probieren, ausprobieren.
Ich überlege jetzt gerade, also ist es nicht eigentlich die Seele, die ausprobiert, statt der Mensch, wo die Seele, ich sag mal, hineinrutscht oder die Seele sich als Vehikel nimmt, um hier, ich sag mal, überhaupt agieren zu können? Das kam jetzt gerade so.
Ja, aber wirklich agieren tut tatsächlich nur der Mensch, also die Seele im Körper. Und das ist ja dann die Kombination immer. Natürlich spielt da die Seele auch eventuell mit. Ja? Aber in unserer Welt hört kaum noch eine Persönlichkeit auf die Seele. Da ist gar keine Verbindung mehr da. Aber es kann natürlich auch in dieser Verbindung passieren, ja. Gabi, du hältst da was hoch?
Ja. Ja, ich habe das Buch von Penny McLean, gestorben, ist noch lange nicht tot. Ich finde das so spannend. Sie hat irgendwie Zugang zu diesem Thema und hat da beschrieben, wie das wirbeltechnisch abläuft, wenn man gestorben ist. Ja, dass man sozusagen gewisse Stationen erreicht. Da gibt es so eine Mondebene auf der Mondbahn, also jetzt genau in unserem Sonnensystem, und breitet sich dann immer weiter aus und wird dann sozusagen immer anderser, immer dünner. Und wenn man zurückkommt, irgendwo ist dann Ende, weil Saturn war bei ihr, wo man dann wieder sich zurückentwickelt. Und dann stellt man fest beim Zurückentwickeln, ach, jetzt sind ja hier ganz andere um mich rum. Die waren vorher in mir drin. Also es gibt da eine Art Vereinigung mit anderen Seelenanteilen, mit anderen Leben. Und man sammelt beim Zurückgehen die ein, die man im nächsten Leben gebrauchen kann. Also das ist auch eine Ladungsgeschichte, die jetzt fehlen. Und erst wenn man dann angekommen ist und wieder neu konfiguriert ist aus der eigenen, das ist wie eine Gruppe, die sich im Sonnensystem ausgebreitet hat, dann ist dann erstmal klar, was man für ein Leben jetzt braucht, also wo man jetzt wieder inkarnieren kann, wo es passt. Man hat dann sozusagen neue Werkzeuge bekommen für das nächste Leben, neue Fähigkeiten. Nicht ganz neu, aber ausgetauschte. Die hatten, die früher ein anderes Leben beherrscht hatten und dort nicht mehr gebraucht werden. So wie ausgelagert und dann wieder eingesammelt. Wie so ein Atmen und dann aber neu konfigurieren. Und so gesehen sind wir ja dann nach der Inkarnation nicht mehr dieselben. Wir sind nur aus dem gleichen Pool. Ja. Und das ist dann auch Seele. Ich weiß nicht, wie man das jetzt unterscheiden könnte. Also die hat wahrscheinlich Fähigkeiten, über das ganze Sonnensystem sich auszubreiten. Nicht der ganze Kosmos oder so, wir sind schon an die Sonne gebunden. Ja, das wollte ich nur sagen, das muss man lesen hier, das ist anspannend.
Dann fand ich jetzt auch deine Aussage mit zuerst der Mond. Die Innerischen haben nämlich gesagt, dass wir über den Mond ins Jenseits gehen. Also, dass es über den Mond tatsächlich funktioniert. Und, Menschen können nicht existieren auf einem Planet, wo kein Mond ist.
Das schreibt sie auch. Das ist ja die erste Station. Also, das ist so eine Frequenzebene, auf der wir uns erst ausruhen und dann können wir dieses Austauschen machen und dann erst wieder inkarnieren.
Ja, stimmt. Wir sind auch da auf der Erde dran.
Christa, vielleicht jetzt hier noch eine letzte Frage aus dem Chat. Da schreibt jemand, gibt es nicht einen Urkörper der Seele?
Was versteht man unter Urkörper? Ja.
Ich weiß es natürlich nicht.
Weil ich kann mit dem Wort Urkörper nichts anfangen.
Ich nehme an, die meint die Monade. Das ist genauso gemeint bei Monade.
Ah, ja, das könnte natürlich sein, aber ich habe mich mit dem Thema Monade bisher zu wenig befasst. Um dazu irgendwas zu sagen.
Das haben auch die Theosophen in ihren Büchern immer stehen, dass die Monade ganz oben steht bei diesen sechs Welten. Sozusagen die erste Stufe.
Es gibt ja auch bei den Sprachen von Adam Katten. Das ist ja auch der Urmensch. Meinst du, er hat damit nichts zu tun?
Kenne mich zu wenig aus. Ich habe da jemanden, der ein ganzes Buch drüber geschrieben.
Die christlichen Mystiker. Ja. Ich spreche jetzt von Adam Katman. Das ist der Urmensch. Ja, und zu diesem Urmenschen zu werden. Also jetzt von der Schwingung her. Der war schwang höher als wir heute. Vielleicht ist damit auch der Urkörper gemeint. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Christa, das ist das Schöne an dir, dass du einfach sagst, du weißt es nicht, wenn du was nicht weißt. Und ich hoffe, wir tun das ja auch. Dass wir nicht den Eindruck vermitteln, wir hätten die Weisheit mit dem Löffel gefressen.
Um Gottes Willen. Da bin ich weit von entfernt. Ich lerne jeden Tag dazu.
Genau, das ist auch mein Credo. Ich lerne auch jeden Tag dazu.
Es ist eigentlich für mich das Schönste am Leben, ständig Aha-Erlebnisse zu haben.
Genau, das macht das Leben spannend. Christa, möchtest du uns zum Abschied noch etwas auf den Weg mitgeben? Eine Lebensweisheit, einen Satz, etwas, damit wir gut einschlafen können, irgendwas in dieser Art?
Ja, vor allen Dingen für die, die gerade in der Zeit immer denken, sie können nichts dagegen tun, was gerade hier alles los ist mit, weiß ich, Corona, all diese Dinge. Es sollte sich jeder immer klar machen, er ist zu einem Drittel Geist, zu einem Drittel Seele und zu einem Drittel Körper oder Leib. Und das ist ein gewaltiges Potenzial. Nur wir nutzen es nicht mehr.
Gabi?
Und wir haben das Wissen nicht. Das ist leider, dass wir das nirgendwo lernen oder insgesamt dieses Wissen wollen, ist ziemlich bei Null. Das muss sich alles ändern. Solche Bücher zum Beispiel, die gibt es regaleweise, aber die muss man alle mal lesen, um irgendwann mal sicher zu sein, ja, das ist so. Es sind so viele Menschen, die ihre Erfahrung, die hat das x-mal gemacht, die hat diese Wege, macht die vielleicht jede Nacht und kann dann berichten. Sie hat sich aber das als Aufgabe vor dem Leben schon gestellt, um diese Berichte zu, genau wie dein Alf oder so, hat sie sich über diese Todeszustände sozusagen das Buch geschrieben. Und das kam natürlich bei ihr auch spontan, aber es gibt auch ganz viele Leute, die per Hypnose mit der Seele reden, die da fragen, welche Anteile da drin sind, wo es dann wieder um Besetzung geht, wo man was rauskriegt, was aus Versehen da gelandet war und eigentlich auch wieder nach Hause will. Da gibt es also ganz viele Sachen, die man lernen kann, man muss bloß mal suchen. Gerade bei YouTube gibt es ganz viele Sachen zu der Thematik. Das wollte ich nochmal sagen. Und dann auch noch, ich kann auch die Nancy Holten empfehlen. Die gucke ich manchmal. Die hat gerade jetzt vor ein paar Tagen wieder über sich von ihrer eigenen Seele beraten lassen. Aber ist vielleicht nicht jedermanns Sache. So, zum Abschluss von mir.
Vielen Dank, liebe Gabi. Ja, wenn wir weiter keine Fragen haben, und so sieht es im Moment aus, du hast uns einen wunderbaren Blick eröffnet auf dieses Thema Seele, liebe Christa, von Herzen, danke, auch im Namen unserer Zuseher, die da, wie ich sehen kann, auch ihren Dank ausdrücken und viele, soweit ich mitgekriegt habe, dich vorher schon gekannt haben. Vielen herzlichen Dank. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass du bei uns gesprochen hast. Wir wünschen uns, dass du noch oft uns hier von deiner Weisheit oder teilhaben lässt an deiner Weisheit. Wir bedanken uns bei allen unseren Zusehern, weil ohne Zuseher wird es nichts bringen, wenn wir da unsere Gedanken in den Äther strahlen, sozusagen. und wünschen allen noch einen angenehmen Abend und wer es später sieht, eine angenehme Zeit. Vielen herzlichen Dank, alles Gute und wer Lust und Zeit hat, demnächst wieder. Nächste Woche Donnerstag haben wir wieder ein Gespräch mit dem Ingenieur Helmut Pielhaar, wo es um die germanische Heilkunde gehen wird. Alles Weitere könnt ihr auf unserer Website sehen. Wir wollen mit unserem Newsletter niemanden zumüllen, niemanden zuspammen. Deswegen haben wir beschlossen, jetzt nur mehr einmal im Monat einen Newsletter rauszugeben. Also bitte, wer sich informieren möchte, was wir anbieten. Wir haben vor, alle, also wöchentlich oder spätestens alle 14 Tage, hier so eine Sendung mit interessanten Gästen oder Mitgliedern unseres Vereins durchzuführen. Wer Interesse hat, bitte auf unsere Website schauen. Das ist perlenschnur.org. Ich blende das noch einmal hier ein und verabschiede mich von allen für heute und vielleicht bis bald.
Es können auch schnellere Termine kommen, will ich noch sagen. Wenn was Aktuelles ist, kommen schnellere Termine.
Sehr gut. Danke für den Einwurf, Gabi. Ja? Also es lohnt sich auch zwischendurch mal auf unserer Website zu schauen.
Und schönen Dank, Christa.
Dankeschön. Ja, gerne. Ich fand es auch schön heute Abend. Ich danke euch auch für das Vorbild.
Vielen Dank. Tschüss, guten Abend.
Tschüss.